Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wachs und Gäste. Eine atemberaubende Aussicht auf den Seerhein und den Untersee. Eine wunderschöne Parkanlage mit Fontänen, kleinen Grotten, verwunschenen Winkeln, einem fantastischen Baumbestand, dem Blick auf die Rebhänge. All das entführt einen in eine Welt und ein anderes Jahrhundert. Ein Jahrhundert voller Kultur, Geschichte, Kunst und Internationalität. Ich finde, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der Arenenberg das schönste Schloss am Bodensee ist. Und hier komme ich zum Schlossmuseum und damit zu meinem heutigen Gast, Dominik Gügel, Direktor des Napoleon-Museums Thurgau, Schloss und Park Arenenberg. Lieber Herr Gügel, herzlich willkommen und schön, dass Sie heute mein Gast sind.
Liebe Frau Wachs, der Dank liegt ganz auf meiner Seite. Ich freue mich, dass wir eine gemütliche Plauderstunde miteinander verbringen können.
So ist es. Herr Gügel, wie wird man Museumsdirektor eines so geschichtsträchtigen Ortes?
Ja, wie wird man Museumsdirektor vom Arenenberg? Es war im Jahr, jetzt müsste ich überlegen, wahrscheinlich war es schon 1997, die Stelle des stellvertretenden Konservators, wie es damals hieß, ausgeschrieben, der eigentlich mehr mit Verwaltung zu tun hat. Und dann begann ja das übliche Auswahlverfahren, wie man es mehr oder minder heute auch noch kennt. Und ich hatte dann Glück, dass die Wahl auf mich gefallen ist. Dann habe ich mich oben erstmal etwas einarbeiten können und dürfen. Und mein Vorgänger hat dann 2000, also am 1.1. oder zum 1.2000, den Arenenberg verlassen, mit dem Resultat, dass ich dann erstmal ein paar Sachen aufarbeiten musste und dann in die Position übernommen wurde.
Das heißt, Museumsdirektor eines so geschichtsträchtigen Ortes, ich gehe mal davon aus, dass Sie historisch sehr, sehr gut bewandt sind.
Naja gut, also von Haus aus bin ich tatsächlich Historiker. Das heißt, ich habe nach dem Abitur in Konstanz zunächst mal eine dreijährige Offiziersausbildung bei der Bundeswehr gemacht, habe dann Geschichte und Politik in Konstanz studiert, habe mich schon sehr früh mit Kulturtourismus beschäftigt, also in Konstanz die Stadtführungen entsprechend mit aufgebaut. Parallel dazu ein Aufbaustudium für Kunstgeschichte und Archäologie des Mittelalters in Zürich gemacht. Insofern gesehen bringe ich da natürlich, wenn Sie so wollen, einen Rucksack aus mit zweierlei Dingen gefüllt mit. Auf der einen Seite die starke Beziehung zum Tourismus, auf der anderen Seite eben dann auch in die Geschichte, in die Kunstgeschichte entsprechend da herein. Was sehr hilfreich ist, weil Sie können ein Haus eigentlich nicht führen ohne diesen Hintergrund. Wobei ich da dann allen, die jetzt hoffnungsvoll aufhorchen, gleich schon etwas, ich sag mal, bitteren Likör in das Wasser reingießen muss. Nein, es ist nicht so, wie man immer meint und wie man ja auch ab und zu in Porträts von Kolleginnen und Kollegen, die große Häuser führen, sieht, dass also ein Museumsdirektor morgens in sein Haus geht und sich "Guten Morgen, Herr Direktor" begrüßen lässt, dann eine Vitrine aufschließt und ein erlesenes Glas zum Beispiel anschaut und es dann wieder einschließt. Nein, so ist ganz und gar nicht. Im Gegenteil, man darf das nicht unterschätzen. Da ist unheimlich viel administrative Arbeit entsprechend mit dabei. Das, was das Studium eigentlich hatte erwarten lassen, sprich das Auseinandersetzen mit der Geschichte, da komme ich in meiner normalen Arbeitszeit, wenn es gut geht, zu 10% dazu. Das, was ich ansonsten forsche, das mache ich alles außerhalb der Arbeitszeit. Das klingt jetzt grauenhaft, ich will mich auch nicht selber loben. Es ist Berufung im wahrsten Sinne des Wortes. Sprich also einfach Beruf und Hobby dann miteinander. Aber nochmal, man darf diesen Beruf des Museumsdirektors nicht in einem hehren Licht dastehen lassen. Das ist oftmals nichts anderes als ganz trockene administrative Marketingarbeit, wenn Sie so wollen.
Weil weil Sie gerade das Stichwort geben, Marketingarbeit. Also ich meine, das Gästebuch Arenenbergs, das liest sich ja wie das Who des 19. Jahrhunderts. Also da war ja eine Elite, ich sage jetzt mal da oben, wie Sie auch gesagt haben, am Start. Was sind denn heute so die Besuchergruppen, die den Arenenberg besuchen?
Naja, wir haben wie alle Museen im Augenblick mit einem mit einer Umbruchssituation zu kämpfen. Wir verlieren natürlich auch ganz stark Besucher. Die heutigen Besuchergruppen setzen sich zusammen zu ca. 80% aus Gästen, die in der Region sind. Ich sage da immer etwas nicht abschätzig, der gemeine Bodenseetourist dazu. Dann haben wir natürlich Überzeugungstäter, die tatsächlich im Rahmen der napoleonischen Geschichte hochkommen. Und was wir nicht vergessen dürfen, weil es ja ein weiteres Standbein vom Arenenberg ist seit ca. 2008, dass wir diese wunderschöne Parkanlage haben, die wir ja dank unserer Stiftung, unseres Freundeskreises, ja wieder in den Originalzustand haben zurückführen können. Und diesen Gartentourismus, den darf man natürlich nicht unterschätzen. Den können wir, und das macht es ein bisschen schwierig, nicht messen, weil bei uns oben jetzt im Vergleich zur Mainau oder zu Salem ist ja im Prinzip alles offen. Das heißt, die Gäste kommen und gehen und deshalb kann ich die wie nicht richtig quantifizieren. Aber die machen sicherlich einen großen Teil entsprechend nachher aus. Wenn Sie es von den Nationen her sehen, ganz klar an erster Stelle, das hängt so ein bisschen am, hab's ja vorhin gesagt, am Bodenseetourismus auch dran, stehen die Deutschen, gefolgt von den Schweizern, gefolgt von den Franzosen. Dann kommen die Englischsprachigen, wobei ich da tatsächlich auch nicht differenzieren kann, sind es jetzt US-Amerikaner oder sind es Engländer. Und dann kommen aber weit abgeschlagen Italiener. Was interessant ist, wenn Sie es jetzt wiederum vergleichen mit der Mainau beispielsweise, die ja ähnlich auch von der Gartensituation gestrickt ist oder auch mit dem Tourismus in Konstanz selber, in Kreuzlingen auch, da haben Sie unheimlich viele Italiener. Und die haben uns irgendwie noch nicht entdeckt, obwohl napoleonische Geschichte ja ganz eng auch mit italienischer Geschichte zusammenhängt. Wir müssen abwarten, was die Zukunft bringt. Aber das wäre so ganz grob die Struktur.
Okay, okay. Und da fällt mir natürlich dann auch immer die junge Generation ein. Also junge Generation, Geschichte. Wie gelingt es Ihnen und Ihrem Team, dass diese Geschichte von Napoleon und der Familie Bonaparte eben auch so einer jungen Generation interessant serviert wird? Ist da auch KI so ein Thema, das Sie zumindest mal im Kopf erwägen oder wie gehen Sie da vor?
Ja, ich meine, wie schon gesagt, wir sind hier ganz stark auch in der Umbruchssituation drin. Diese Umbruchssituation zieht sich aber, jetzt werden Sie natürlich schmunzeln, wenn Sie so wollen, seit meiner Schulzeit durch. Ich kann mich gut erinnern, ich bin in Konstanz groß geworden, habe dort meine Schulzeit erlebt. Wir waren mindestens dreimal in meiner Schulzeit auf dem Arenenberg. Wie ich oben angefangen habe, waren Schulklassen noch ein Thema. Mittlerweile sind Schulklassen praktisch kein Thema mehr. Sie nehmen stetig ab, was übrigens nicht nur mir so geht, sondern mein Kollege Hannes Geiser vom Naturmuseum, die eigentlich immer Schulklassen ohne Ende hatten, sagt das Gleiche. Selbst das Naturmuseum, das innerstädtisch in Frauenfeld liegt, hat abnehmende Schülerzahlen. Gut, jetzt stellt sich natürlich die Frage, die Sie zu Recht gestellt haben, wie antworten wir da drauf? Wir haben auf der einen Seite ein spezielles Kinderprogramm, wo wir spielerisch auf sowohl die jungen Mädchen wie auch die Jungs entsprechend zugehen. Das heißt, dass man die Möglichkeit hat, sich in die Kostüme der Kaiserzeit nachher zu begeben und so durch Schluss durchzugehen. Die Kolleginnen von mir, die das machen, die sind da hoch ambitioniert. Wir gehen auch immer wieder auf das Kreuzlinger Konstanzer Kinderfest und machen es dort. Das ist so der erste Ansatz, wo wir tatsächlich versuchen, auch diese Hemmschwelle zum Museum nachher zu nehmen. Und es ist herrlich zu beobachten, wie schon gesagt, das gilt auch, wenn wir rausgehen damit. Irgendwie sind wir alle, man verzeihe mir jetzt den Ausdruck, doch kleine Monarchisten, irgendwo steckt die Prinzessin und der Prinz in uns allen irgendwie drin. Und wenn es an den Märchen hängt, ich kann es Ihnen auch nicht hundertprozentig sagen, auch herrlich, wenn am Anfang dann so eher noch so ein bisschen Respekt herrscht, wenn Familien kommen, jetzt unabhängig von unserem Kinderprogramm, und die Kinder dann so richtig mit wollen. Dann haben wir spezielle Schüchen, und das sind dann die Prinzessinnen und Prinzenschüchen, und spätestens bei denen ist dann das Eis gebrochen. So, okay. Das ist im Prinzip jetzt Ansatz Nummer eins. Ansatz Nummer zwei ist, wir müssen mit der Zeit gehen. Da gibt es verschiedene Überlegungen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Für mich ein absolutes Tabu, auch wenn das immer wieder mal in die Diskussion kommt, ist das bestehende Napoleon-Museum, also eigentlich das Haupthaus oder das Palais vom Schloss Arenenberg, der Technik zu opfern. Das kommt für mich persönlich und auch für meine Kollegin, für die Frau Egli, eigentlich nicht in Frage. Aber Gunst der Stunde, die Technik entwickelt sich ja so rasend schnell, dass es heute tatsächlich ja schon Modelle gibt, in denen sie sagen, wir lassen den Raum bestehen, wie er ist, und sie gehen dann mit ihrem Handy oder mit ihrem iPad hin und halten das auf das Porträt von Hortense meinetwegen, und dann kommt Hortense rausgestiegen und erklärt ihnen irgendwas. Das sind die Ansatzpunkte, die wir uns jetzt schon oder denen wir uns jetzt immer Stück für Stück schon annähern. Was als nächster Punkt dann für sich im Raum steht, die Räume von Louis Napoleon im Prinzenflügel. Also der Prinz Louis Napoleon, der hier ja groß wird, wohnt nicht im Napoleon-Museum drin, sondern im Prinzenflügel oberhalb von unserem Shop. Da haben wir im Augenblick noch unsere Verwaltungsräume entsprechend nachher drin. Aber wenn wir, das steht zu erwarten, bis in 3-4 Jahren dort ausziehen, dann haben wir tatsächlich die Idee, dort ganz stark mit KI auch zu arbeiten. Mhm. Im Sinne dessen, wir hatten uns schon mal darüber unterhalten, dass wir mit den Autografen der Familie Bonaparte sehr viel arbeiten. Und diese Autografen, die ja elektronisch verfügbar sind, stellen ja sowas wie ein Gehirn der jeweiligen Person dar, die sie geschrieben haben. Mhm. Natürlich immer mit Abstrichen, klar. Aber wir sind, und da sind wir jetzt gerade auch dabei, das mal zu erarbeiten, wir sind jetzt tatsächlich dran, die KI damit zu füttern und mal auszuprobieren, wie funktioniert das denn eigentlich? Mhm. Es geht aber noch nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber wir müssen ja 5 Jahre von mir aus noch ins Land denken, dann kann ich vielleicht einen virtuellen Louis Napoleon oder wen Sie auch immer nehmen wollen, dann, so wie wir zwei uns jetzt gegenüber sitzen, fragen, sag mal Louis, wie war denn das jetzt eigentlich mit dem Straßburger Putsch? Mhm. Das sind so Ansatzpunkte, von denen wir uns eigentlich sehr, sehr viel auch versprechen. Gleichzeitig muss ich natürlich bei diesen Sachen auch immer etwas kritisch sein. Die Halbwertszeit, die Sie bei der Technik haben, die wird immer schneller. Mhm. Und das muss irgendjemand finanzieren. Und das vergisst man natürlich sehr, sehr schnell, wenn man über den Einsatz von solchen Mitteln spricht. Mhm. Auch mit einem Grund, warum Frau Egli und ich und meine Kolleginnen eigentlich im Moment eher noch zurückhaltend sind, weil, setzen wir mal den Fall voraus, wir würden das jetzt finanziert bekommen. Wer zahlt uns in 5 Jahren das Update? Hm. Schauen Sie sich die tolle Ausstellung der Pfahlbauten drüben an. Sagenhaft. Mhm. Weiß noch, wie ich vor 5 Jahren oder 6 Jahren das erste Mal dort war und völlig baff war und dachte, so sollte man es auch machen. Nach 5 Jahren muss mein lieber Kollege Professor Schöbel musste schon wieder hingehen und das alles modernisieren mit einem riesen finanziellen Aufwand. Da müssen Sie dann schon abwägen.
Absolut, ja.
Gleichzeitig sind natürlich der Kreativität von uns Menschen keine Grenzen gesetzt. Und es vergeht praktisch kein Tag, wo ich im Kreis meiner Kolleginnen, die für die Vermittlung arbeiten, wo wir nicht wieder zusammensitzen und sagen, komm, dann lass uns doch mal vielleicht da oder da oder da was Neues versuchen, ob wir nicht auf analoge Art und Weise eben das auffangen können. Aber ganz klar, auf Zeit und Dauer kommen wir nicht um einen Einsatz von KI rum, wenngleich ich sage, nur in Verbindung mit dem Original.
Das finde ich eben auch das Spannende. Also ich sehe das in dem Fall genauso wie Sie. Ich finde ja dieses Original, das, was man da oben erlebt, dieses Begehbare, dieses sich in die Zeit hineingehen, das finde ich ja sehr besonders. Und das hat ja einen absoluten Charme. Und dann, wie Sie sagen, mit bestimmten Stellschrauben, mit bestimmten Ideen, dann der KI so einen Eintritt zu gewähren, das kann ebenfalls sehr spannend sein, aber irgendwie natürlich nur in dieser Kombination. Sie betreiben ja auch Forschung und das ist, wie Sie sagen, eigentlich ein großer Teil, ein großer Part, auch wenn Ihnen dazu wenig Zeit bleibt, weil Sie auch noch andere Aufgaben haben. Und ich glaube, da sind Partnerschaften und Kooperationen ja extrem wichtig. Sie sind sicher, so stelle ich mir das vor, weltweit vernetzt, tauschen sich aus, ganz naheliegend natürlich auch mit Konstanz, auch jetzt glaube ich bei dieser aktuellen Ausstellung mit dem Leiter vom Stadtarchiv, Professor Dr. Jürgen Klöckler. Wie pflegen Sie diese Netzwerke? Kommt das irgendwie? Ich meine, Sie waren das 29 Jahre, das ist sicher auch gewachsen, aber wie stellt man sich sowas vor?
Naja, bleiben wir mal nicht zunächst beim Naheliegenden, sondern gehen zum anderen Naheliegenden. Wir sind das Napoleon-Museum Arenenberg und insofern gesehen besteht natürlich eine ganz enge Verbindung in die napoleonische Welt rein. Und auch das darf man nicht unterschätzen. Aus Sicht des Deutschsprachigen zuckt man da vielleicht mit der Schulter und sagt Napoleon, na nun gut. Aber wenn Sie nach Frankreich und wenn Sie nach Italien gehen, dann sieht die Welt ganz anders aus. Da haben Sie tatsächlich ein weltweites Netzwerk von napoleonischen Gesellschaften, die Fondation Napoleon, um einfach nur die größte zu nennen, die für uns natürlich ganz wichtige Ansprechpartner sind. Gleichzeitig sind wir aber auch für die wiederum ganz wichtige Ansprechpartner, weil wir das einzige Institut sind im deutschsprachigen Raum, das sich mit dieser napoleonischen Exilgeschichte auseinandersetzt. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, die Kolleginnen und Kollegen, für die spielen die Bonapartes eigentlich immer nur eine Rolle, sobald die in die französische Geschichte eintreten. Sobald die im feindlichen Ausland sich aufhalten, in Anführungsstrichen, also sei es in Italien, sei es entsprechend in den deutschsprachigen Ländern, weil damals gibt es ja noch kein Deutschland oder keine Schweiz in dieser Art und Weise, sondern da haben wir ja diese verschiedenen Monarchien, die verschiedenen selbstständigen Kantone und so weiter und so weiter. Also daraus ergibt sich an und für sich dieses erste Netzwerk. Da sind wir natürlich auch diplomatisch ganz eng mit der französischen Botschaft, mit der deutschen Botschaft in Österreich und etc. Nachher im Kontakt. Aus diesem Netzwerk heraus ergeben sich dann natürlich auch wiederum die Verbindungen in die internationale Forschung rein, sei es nun die Sorbonne oder das Institut de France oder Kontakt nach Kanada, wir haben Kontakt nach Australien runter. Und jetzt kommen wir so langsam aber sicher wiederum nach unten. Ja, klar, Sie können den Arenenberg und seine Geschichte nicht singulär sehen. Sie müssen einfach sehen, dass Grenzen zum damaligen Zeitpunkt keine Rolle spielen und wir kommen ohne diesen Bezugspunkt ins Badische, Baden-Württembergische, heute ins Vorarlbergische, ins Österreichische kommen wir gar nicht aus. Das heißt also, dass das Stadtarchiv Konstanz für uns genauso wichtig wie das Staatsarchiv in Frauenfeld ist, das Generallandesarchiv in Karlsruhe genauso wichtig wie alle anderen Dinge. Da kommt die Kirchengeschichte mit rein, das Bistum Konstanz, das damals aufgelöst wird. Dann sind sie in Freiburg drin. Das Ganze geht eigentlich so weit, dass wir uns mit Außenministeriumsarchiven weltweit beschäftigen. Warum mit Außenministeriumsarchiven? Weil der Arenenberg in der Zeit der Bonapartes akribisch von Geheimdienstlern überwacht wird. Das war uns ein Begriff, weil wir hatten da schon Hinweise drauf und dachten dann am Anfang, naja, nun gut, also die Franzosen, ja, kann man nachvollziehen, weil nicht, dass die Bonapartes dann wieder auf den Thron kommen und so. Und ich kann mich noch gut erinnern, vor, das wird jetzt so 20 Jahre her sein, war ich anlässlich der Internationalen Tourismusbörse in Berlin und habe noch zu meiner Kollegin gesagt, ja, weißt du was, ach, wenn ich schon dort bin, dann gucke ich mal in die Außenministeriums, preußischen Außenministeriumsarchive in Dahlem, glaube ich, ist. Aber da wird schon nichts sein. Und ich fuhr dann von der Messe nach Dahlem, wie schon gesagt, ich meine, es war Dahlem. Hatte mich natürlich vorher angemeldet, wunderschöne Villa, ein Kollege dort hörte sich an, was mein Anliegen ist und meinte dann, ja, wie viel Zeit ich denn mitgebracht hätte. Und ich sagte, ja, so einen Tag könnte ich mir schon, so anderthalb Tage ging dann schon. Und dann meinte er, ja, dann müssen Sie wohl nochmal wiederkommen. Und zeigte mir dann also eine Reihe von Aktenwegen, wo die diplomatische Korrespondenz entsprechend drin ist und da befinden sich dann Geheimdienstberichte. Und das Ganze können Sie jetzt spiegeln mit Karlsruhe, mit Stuttgart, um jetzt mal im Nahbereich zu bleiben, mit München. Dann gehen Sie nach Rom in die Vatikanischen Archive, dann gehen Sie nach London, dann gehen Sie ins Quai d'Orsay nach Paris, bis hin nach Nordamerika haben Sie Spuren von Leuten, die hier an den Bodensee kommen, die den Arenenberg Konstanz Gott lieben, nicht zu vergessen, weil ja auch nun Teil der napoleonischen Geschichte, den Eugensberg nicht zu vergessen, diese ganzen Schlüsse hier ringsum akribisch überwachen. Daran sehen Sie, was für eine Sisyphusarbeit entsprechend dahinter steckt. Das heißt, auch da sind wir in dieser Quellenlage drin. Und unser jüngstes Kind in Anführungsstrichen war ja dann vor ein paar Jahren die Ausstellung mit der Meinau zusammen über den Fürst Esterhazy, Hortense und den Markgrafen von Baden als die grünen Fürsten. Und dann sitzen sie plötzlich in Ungarn. Da waren wir zwar noch nicht, aber wahrscheinlich wird man auch in St. Petersburg fündig werden oder in Moskau, aber da sind die Zeiten im Moment ohnehin etwas schwierig.
Genau.
Aber ich kann Ihnen sagen, wir haben genügend Material, was wir auch noch bearbeiten müssen. Und etwas salopp ausgedrückt, nachfolgende Generationen sollen auch noch was übrig haben.
Wenn man das von Ihnen hört, also ist ja unerschöpflich, was es da gibt. Und da wäre nämlich auch meine Frage gewesen, wenn Sie machen ja übers Jahr hinweg sehr viele verschiedene Ausstellungen. Das liest man ja auch auf der Seite vom Arenenberg. Diese Ideen für eine Ausstellung, für ein Thema, kommt das dann auch durch diese Recherche und durch die Kontakte, die Sie haben? Oder wie funktioniert das?
Also weniger über die Kontakte, sondern tatsächlich über die Forschung selber. Dass man, wenn man sich mit einem Thema auseinandersetzt, fällt einem ein, dass man sagen könnte, Mensch, das wäre doch auch mal eine ganz tolle Angelegenheit. Die aktuell laufende mit den Augen des Kaisers, beziehungsweise was der Kaiser noch sah, entstand genau dadurch, ich bin so mein Ziel gerade, mich wieder etwas intensiver mit diesen Netzwerken hier in der Region auseinanderzusetzen. Und dabei fiel mir auf, na gut, er kommt ja dann 1865 nochmal hierher mit Eugenie, mit seiner Frau und zeigt ihr seine Heimat, die Bodenseeregion. Und dann denkt man halt automatisch nach, wie könnte man jetzt eigentlich, und das wäre doch eigentlich auch ein tolles Thema, dann kommt vorhin erwähntes Stadtarchiv mit ins Spiel, mit seiner Sammlung Wolf. Ja, und so entwickelt sich das dann sukzessive. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, die Gartenbaugeschichte fasziniert uns eigentlich seit 2004, wenn es nicht noch früher war. Und dann war eigentlich klar, dass wir eine erste Ausstellung mal über diesen Arenenberger Park machen. Da kamen dann ganz schnell diese Verbindungen zum Fürsten Pückler entsprechend rein, dann natürlich zu den französischen Gartenbauern. Und die Meinau war uns eigentlich schon immer so ein Begriff, dass die da auch eine Rolle spielt, aber so richtig fassen konnte man es dann nicht. Und da meiner mal Kontakt aufgenommen und dann hat sich herausgestellt, dass die eigentlich auch ein großes Interesse dran haben, mal diese Zeit des Fürsten Esterhazy mit aufzuarbeiten. Und plötzlich kam diese Ausstellung Grüne Fürsten am Bodensee dabei raus, wo wir dann diesen Esterhazy mal etwas intensiver beleuchtet haben, den die meisten vielleicht noch von besagter Torte her kennen oder von irgendwelchen anderen Rezepten, aber ansonsten hier bei uns überhaupt ein Begriff, dass der eigentlich die Grundlage zur Mainau von heute schafft, war natürlich Insidern bekannt, aber alles andere nicht. Und dann ergibt sich das eine zum anderen. Ich meine, wir hatten da wirklich, manchmal denkt man dann, ob das Jenseits da nicht doch auch noch seine Finger mit im Spiel hat. Wir waren also dabei, diese Ausstellung vorzubereiten und hatten kurz vorher in Frankreich ein Konvolut von Briefen Louis Napoleons angekauft, die uns eigentlich interessiert haben, weil die Briefe von Louis aus Amerika geschrieben wurden. Er war da mal im Exil in der Arenenberger Zeit und davon gibt es relativ wenig. Und meine schon erwähnte Kollegin Christina Egli, die Französin ist, war dann also wiederum napoleonische Netzwerke pflegen in Paris und hat gesagt, ich hole dabei dann diese Briefe gerade ab oder guck sie mir mal an. Die müssen ja dann auch importiert werden, ist eine Zollgeschichte, wieder andere Frage. Naja, nun gut, plötzlich kriege ich ein WhatsApp von ihr, kennst du eine Betty? Und ich so, Betty, Betty kann ja jeder sein. Und dann machte sie mir mit dem Handy ein Foto von dem Brief und was stellte sich heraus? Es handelt sich um einen entzückenden Liebesbrief der Schwiegertochter des Fürsten Esterhazy auf der Mainau an unseren Louis Napoleon. Der einzige Liebesbrief, den wir kennen, die einzige Beziehung, die wir nachweisen können. Wir wissen von anderen, die es sicher gibt, aber da sitzen sie dann so kurz vor Weihnachten auch da und denken, Und so ergibt sich dann das eine entsprechend nachher zum anderen. Wir hatten vor Jahren mal eine ganz entzückende Ausstellung, um bei den Liebesbriefen zu bleiben, zu den Liebesbriefen Napoleons an die Kaiserin Josephine, die ursprünglich Teil der Arenenberger Sammlungen waren, wo wir dann haben Leute Liebesbriefe schreiben lassen. Auch toll. Ganz entzückend. Und so sehen Sie, wie eigentlich haben wir über unsere Ursprungsidee war, wir wollen was über unsere Bibliothek machen. Weil wir ja diese große Forschungsbibliothek haben, diese 40.000 Bücher, davon natürlich so und so viele auch aus dem Altbestand, sagen wir immer, also aus dem kaiserlichen Erbe. Und je mehr man sich dann damit beschäftigt, dann stellt man fest, na gut, Hortense hat die zum ersten Mal ediert, diese Liebesbriefe, und zwar auf Arenenberg. Und dann kommt so die Idee, eigentlich könnte man was zu Liebesbriefen machen, die dann darin endet, das ist Jahrzehnte jetzt mittlerweile her, dass wir einen Schreibtisch Napoleons, den wir haben, extra so hergerichtet haben, dass unsere Besucherinnen und Besucher sich am Schreibtisch Napoleons hinsetzen durften und Liebesbriefe schreiben.
Toll. Wie lange braucht man ungefähr, um so eine Ausstellung vorzubereiten?
Naja, das lässt sich schwer sagen. Also von der Idee bis zur Umsetzung 2 bis 3 Jahre.
Okay.
Das hängt dann ganz davon ab, wenn Sie mit vielen externen Leihgaben arbeiten, dann sind es eher die 3 Jahre. Wenn Sie jetzt das Glück haben, wie unsere aktuelle Fotoausstellung, von der wir vorhin sprachen, da haben wir auf unsere eigenen Bestände zurückgreifen können. Da bin ich dann ins Stadtarchiv gegangen und saß dort einfach. Aber da falle ich nur um sozusagen oder gehe ins Staatsarchiv, wenn sie dann halt tatsächlich sagen, na gut, ich muss mit Malmaison, unserem Mutterschloss bei Paris beispielsweise, zu tun haben, dann sitzen sie halt auch länger erstmal dort, korrespondieren relativ lang mit den Kolleginnen und Kollegen vorher, am jeweiligen Ort, was habt ihr eigentlich überhaupt? Geht dorthin, sucht es aus, dann haben wir es vorhin auch schon angeschnitten, Sie dürfen die Zollformalitäten dann wiederum auch nicht außer Acht lassen. Eines unserer Probleme ist, dass wir aus EU-Sicht im Ausland sind, im nicht-europäischen Ausland. Und das macht die Sache einfach relativ komplex. Und dann müssen die Texte geschrieben werden. Unter Umständen, als die Zeiten noch besser waren, konnte man auch noch Kataloge dazu machen. Da müssen Sie ja auch noch die ganze Druckphase mit einrechnen und so kommt es ganz schnell.
Okay. Und wir haben es ja am Anfang auch so ein bisschen angesprochen, jetzt auch mit dieser Vorbereitung zu einer Ausstellung. Wie sieht denn Ihr Tagesablauf im Groben so aus? Sie haben es am Anfang schon kurz angedeutet, sehr viel Administration. Da würde mich mal so ein Einblick tatsächlich sehr interessieren.
Naja, wie sieht mein Tagesablauf aus? Ich steige in der Regel so um 8 Uhr unweit von hier in der Ville Impériale, wie die Franzosen jetzt sagen würden, Konstanz auf meinen Stahlross, also ganz ähnlich wie Louis Napoleon, der dann immer auf seinem schwarzen Rappen ritt, reite dann im gestreckten Galopp sozusagen auf den Arenenberg hoch. Anschließend, wie jeder von uns, wird der Rechner angeworfen, schaut mal, was ist so über die Nacht entsprechend nachher angelaufen. Dann haben wir natürlich viele Sitzungen, Geschäftsleitungssitzungen, die bauliche Entwicklung auf Arenenberg etc. Dann tausche ich mich in der Regel mit meinen Kolleginnen von der Vermittlungsabteilung beziehungsweise mit der Leitung des Besucherservices entsprechend auf, was steht an. Gibt es irgendwelche Probleme, die wir lösen müssen? Dadurch, dass wir räumlich sehr eng aufeinander sitzen, können wir eigentlich auch ständig Probleme während des normalen Tags entsprechend nachher lösen. Ja, und dann geht es an die Bearbeitung. Das heißt also, dass man dann halt entsprechend die Mails abarbeitet. Daraus ergeben sich wiederum Fragestellungen. Meine Kolleginin Frau Egli ist eigentlich diejenige, die sich sehr stark mit den Sammlungen und der Wissenschaft befasst. Das heißt also, wenn da Anfragen reinkommen, tausche ich mich mit ihr diesbezüglich nachher aus. Und wir haben natürlich sehr viele weltweite Leihanfragen, weil bei uns einfach auch Stücke aus dem 19. Jahrhundert, / der napoleonischen Geschichte sind, die singulär sind, also Ikonen der napoleonischen Überlieferung, und die sind dann entsprechend auch nachgefragt. Dann muss man wieder gucken, geht es eigentlich überhaupt, wie sind die im Zustand etc. Ja, und mit etwas Glück habe ich dann vielleicht auch noch mal zwischendrin eine Stunde, schreibe gerade aktuell an dem neuen Parkführer, mich dann wiederum mit der Vermittlungsabteilung auszutauschen, weil wenn ich dann abends zu Hause schreibe, ergeben sich da halt auch wieder Fragen. Ist das sinnig, so wie ich das jetzt geplant habe? Wie seht ihr das aus der Sicht der Besucherinnen und Besucher? Müssen wir es umschreiben vielleicht? Genau, und dann sitze ich in der Regel so bis 18 Uhr oben, steige dann wieder den vorhin schon erwähnten schwarzen Rappen und reite im gestreckten Galopp nach Hause, und je nachdem setze ich mich dann nochmal ein oder zwei Stunden entsprechend nachher hin. Das passiert nicht jeden Tag, das ist klar. Das ist natürlich dann auch immer abhängig.
Klar.
Wenn es jetzt Vorbereitung von der aktuellen Ausstellung, da saß ich dann halt nochmal 3-4 Stunden abends oder nachts da und habe die Texte zu den Bildern geschrieben. Ja. Das ist halt so, aber bitte, das wäre jetzt überdramatisiert zu sagen, dass es 365 Tage im Jahr passiert. Das hängt effektiv davon ab, wie sieht es jetzt entsprechend nachher aus. Und was dann natürlich auch noch mit dazu kommt, was ich persönlich sehr gern mache, dass ich dann einfach auch Führungen mache, also die Kuratorenführungen, wie man ja da auch immer so schön dazu sagt, oder eben auch die Parkführungen. Den Park haben wir jetzt schon wieder entsprechend auch etwas unterdrückt. Der Park spielt natürlich auch eine große Rolle für mich im Sinne dessen, dass wir da dann halt auch mit den Gärtnern im Austausch stehen. Was läuft entsprechend da, oder wenn Umbaupläne anstehen mit der Denkmalpflege, dass wir uns damit immer ganz intensiv abgleichen. Ist die Sicht der Denkmalpflege, die Sicht der Archäologie? Wir sprechen jetzt nur von einem napoleonischen Arenenberg, was die Sache ja nicht richtig trifft. Der Arenenberg geht in die römische Zeit zurück. Das heißt, wenn Sie bei uns einen Spaten in den Boden reinstecken, sitzen Sie in römischer Zeit drin, da gibt es also archäologische Sperrzonen. Gleichzeitig lebt der Arenenberg ja. Der Arenenberg ist ja keine Käseglocke, die drüber ist. Wir sind die landwirtschaftliche Schule, wir haben das Hotel, wir haben die Musikinstrumentebauer oben, wir haben die ganze Landwirtschaft oben. Da muss man natürlich dann schon aber auch wieder drauf schauen, dass dann nicht einfach tatsächlich der Kleinbagger vorrollt und sagt, jetzt müssen wir aber die neue Wasserleitung legen, und dann macht und das war's dann mit der römischen Mauer. Ja. Das sind auch so diese Bereiche, also diese Außenbereiche, die mit zu unserem Zuständigkeitsbereich nachher zählen, bis hin dann eben Kontakt zu potenziellen Sponsoren halten. Sponsoren vielleicht weniger, also im eigentlichen monetären Sinne, sondern umgekehrt einfach Leute, die uns Schenkungen machen.
Okay. Und
da sind wir in der glücklichen Situation, dass wir sehr, sehr reich immer wieder auch beschenkt werden. Aber diese Leute müssen Sie natürlich pflegen.
Genau.
Mit denen müssen Sie Kontakt halten. Das teilen sich Frau Egli und ich dann immer wieder auf. Aber trotz alledem, ich meine, davon lebt das Museum mit. Wir haben kaum Gelder, um selber eigentlich noch aktiv auf dem Kunsthandel Dinge anzukaufen, sondern sind da natürlich dann darauf angewiesen, dass wir entweder aus alten Familien, sei es jetzt aus der Region, aber auch international, Sachen bekommen oder halt dann durch den einen oder anderen vielleicht mal dazu bewegen, uns eine Stiftung zu machen. Stichwort Stiftung. Wir haben einen Freundeskreis, die Stiftung Napoleon III., die ja die Restaurierung, die Wiederherstellung des Parks sich auf die Fahnen geschrieben hat. Auch mit denen steht man natürlich im Austausch und muss da natürlich dann auch immer wieder aktiv sein, Programmpunkte veranstalten, Vorträge halten. Mhm. Gut, Vorträge ist auch noch so ein Thema, klar, auch die kommen natürlich mit rein, wo wir eigentlich sowohl in der Region wie auch international nachgefragt sind und dann eben auch Vorträge halten zu unserem napoleonischen Thema, nicht nur jetzt Arenberg, sondern einfach dann eher auch zu den Persönlichkeiten. Mhm. Wenn Sie über Hortense angefragt werden, dann sprechen Sie natürlich nicht nur über Hortense zwischen 1815 und 1837, sondern präsentieren natürlich die gesamte Frau. Ja. Mhm. Und insofern gesehen, haben Sie da immer wieder Themata und jetzt in meinem Fall ist beispielsweise so, dass ich dann die gesamte Geschichte des Arenbergs auch abdecke. Zur römischen Zeit lässt sich relativ wenig sagen, außer dass sie da waren sozusagen. Aber gerade im Mittelalter, sind wir schon wieder beim Stadtarchiv, da spricht es relativ stark aus den Quellen heraus. Auch im 18. Jahrhundert, wir haben das schöne Weinthema letztes Jahr behandelt, da spielt dann der Konstanzer Dom, die Konstanzer Domherren eine extreme Rolle. Und naja, sich da in die Zeit der Konstanzer Domherren einzuarbeiten, das hat auch mich etwas herausgefordert, sage ich ganz ehrlich, weil das so ein Thema war, mit dem ich mich jetzt noch nie so auseinandergesetzt habe. Und damit sind Sie dann wieder in dem Punkt, dass Sie müssen sich das Hintergrundwissen ja dann auch irgendwie anlesen, völlig unabhängig von den Sachen, die Sie jetzt im Staatsarchiv finden, zu irgendwie diesem Domherrn Beetz beispielsweise, der also schwunghaften Weinhandel betrieben hat. Bis hin, dass sie dann tatsächlich halt durch die Stadt gehen und mal gucken, wo hat er eigentlich gewohnt. Hm. Und wenn sie ganz neugierig sind, sich dann auch noch die Kellergewölbe angucken und solche Sachen. Das sind dann vielleicht eher so die Sahnehäubchen.
Sahnehäubchen, wollte ich sagen.
Die man sich dann ab und zu auch mal gönnt.
Okay. Ist ja ein ganz bunter Blumenstrauß, also extrem vielseitig. Und das macht es, wie Sie auch schon gesagt haben, auf der einen Seite sehr spannend, auf der anderen Seite ist natürlich eine Herausforderung. Sie machen das seit 29 Jahren, das spricht ja zur Genüge für Sie und Ihre Arbeit. Ende 2026 gibt es ja eine bauliche Maßnahme. Was war da der Ausschlag und was passiert da?
Naja gut, der eigentliche Ausschlag, wenn Sie so wollen, ist doppelt. Auf der einen Seite dieses historische Gästehaus ist im Moment baulich so im Zustand, dass Sie es eigentlich gar nicht mehr als im Zustand nennen können. Das heißt, es war ganz klar und schon seit Jahren war bekannt, dass dieses Gästehaus saniert werden muss. Es geht jetzt mittlerweile gar nicht anders. Auf der anderen Seite, wir sprachen vorhin schon drüber, dass das Napoleon-Museum ja nun eben nicht nur Museum, sondern auch Forschungszentrum ist, haben uns dafür eigentlich Räume gefehlt, auch für die Bibliothek. Und wir haben jetzt ein ganz tolles Architektenteam, das einen super Entwurf gemacht hat, in dem dieses historische Gästehaus, ich sage jetzt mal ganz ähnlich, wieder in den Zustand versetzt wird, wie es früher war. Man muss sich vorstellen, da waren im Erdgeschoss große Räume, dort war nämlich der Torkel drin und der Torkel wird wohl nicht mehr da sein, zumindest haben wir ihn nicht entdeckt bisher, aber diese Räume bieten sich an, dass wir da im Erdgeschoss dann eine Art Leseraum, also schon zur Bibliothek entsprechend beziehend, einrichten können, wo auf der einen Seite Gäste des Arenbergs, aber natürlich auch unsere Forscherinnen und Forscher arbeiten können. Auf der anderen Seite ergibt sich aus diesem Raum dann wiederum die Möglichkeit, man kann ihn mit einem anderen Raum verbinden, dass wir einen eigenen Vortragsraum haben, den wir vermissen, weil das Museum ja eigentlich schon auch eine gewisse Selbstständigkeit haben muss. Und auf der gleichen Ebene dann Räume für diese 40.000 bis 50.000 Bücher, die wir unterbringen. Bücher heißt Französische Revolution bis zum Ersten Weltkrieg. Jetzt werden sich die meisten wundern, warum Erster Weltkrieg. Die Kaiserin Eugenie wird sehr alt, die überlebt den Ersten Weltkrieg und die beeinflusst, was die wenigsten wissen, den Versailler Vertrag noch ganz stark. Also insofern gesehen sind das so ganz grob unsere Pflöcke, die wir einschlagen. Und im ersten Stock oben bekommen wir dann neue Räume für die Administration, das heißt aktuelle Büroräume. Da bekommen wir aber dann auch einen Raum, wo wir unser Vermittlungsprogramm durchführen können, wo wir dann gezielt mit, wir sprachen vorhin von der nächsten, der übernächsten, wahrscheinlich schon der übernächsten Generation, wo wir mit denen auch Programme machen können. Weil das fehlt und sie können mit Kindern in diesen historischen Räumen drüben zwar mit Kostümen arbeiten, aber ich kann die nicht irgendwie auf den Boden setzen. Klar. Wenn ich normalen Besucherverkehr habe und sagen, jetzt machen wir irgendein Rätsel oder sowas, das geht einfach nicht. Das können wir aber dann dort und eben auch in historischer Substanz dann entsprechend nachher durchführen, worüber wir sehr froh sind. Und dann gibt es noch ein drittes Stockwerk, das sind Mansarden, die aber noch historisch komplett erhalten sind, während die anderen Räume schon vielfach umgebaut wurden. Und in den Mansarden, da werden wir dann Lagerräume einrichten, jetzt nicht nur fürs Museum selber, sondern eben auch, und das darf man auch nicht vergessen, für unseren Shop, schrägstrich unsere Boutique, die eine ganz wesentliche Rolle für unsere Finanzierung spielt. Das haben wir eigentlich die ganze Zeit, wo wir über Museum gesprochen haben, bisher unterschlagen. Wir müssen uns natürlich auch refinanzieren und je weniger Besucher oder in dieser Umbruchszeit kommen, umso mehr klafft mir aus der klassischen Museumsfinanzierung eine Lücke. Die haben wir eigentlich, der damalige Chef des Kulturamts, der René Munz und ich, haben da tatsächlich gesagt, wie vor 15 Jahren der Gesamtkomplex Arenberg das erste Mal umgebaut wurde, lass uns einen großen Shop schaffen, weil das hat sich damals schon abgezeichnet, dass sich mit den Besuchern was verschiebt. Und das hat sich im Nachhinein tatsächlich bewahrheitet, weil mittlerweile der Umsatz des Shops noch nicht ganz, aber praktisch zur Hälfte den Umsatz insgesamt auffängt. Das heißt, das, was wir an Besuchern, was uns da weggebrochen ist, fangen wir über den Shop auf. Der Shop muss modern sein, der Shop muss ansprechen, wissen wir alle selber. Und dazu brauchen sie Lager. Das sind die Lagerflächen, die dann im Gästehaus entstehen. Wenn wir dann, aber das ist jetzt sehr weit in die Zukunft geblickt, ich sage jetzt mal in 4 Jahren, 5 Jahren, diesen Umzug vollziehen, dann werden die Räume des Prinzen Louis Napoleon, wo wir im Augenblick eben mit den Büros noch drin sind, die werden dann frei. Und dann wird man dort in einer gewissen Art und Weise ein Erlebnis schaffen, so wie es heutige Besucherinnen und Besucher fordern. Aber da muss ich jetzt wirklich nochmal ganz stark auf die Bremse drücken, weil 5 Jahre sind bei der Entwicklung der Technik eine sehr, sehr lange Zeit. Wir müssen schauen, was können wir überhaupt finanzieren. Im Moment eine ganz schwierige Fragestellung. Also insofern gesehen, sage ich einfach, dieses viel zitierte Museum der Zukunft wird von uns angedacht, ohne Zweifel. In welcher Form und wann es umgesetzt werden kann, da sind wir an finanzielle Rahmenbedingungen geknüpft, die wir noch nicht kennen. Da gibt es aber natürlich dann auch einfachere Lösungen, wo man dann sagt, okay, gut, peu à peu, Schritt für Schritt, Baukastensystem entwickeln wir. Klar. Aber ich muss nochmal sagen, 5 Jahre ist eine lange Zeit. Auf den ersten Blick eine ganz kurze Zeit, aber es kann eine sehr lange Zeit sein.
Ich denke, das ist auch eine Herausforderung. Dann Ende des Jahres, wenn die Baumaßnahmen beginnen, so wie Sie das erzählen, sind die ja auch sehr umfangreich, dann auch dafür zu sorgen, dass der Betrieb in Anführungszeichen weiterläuft und die Besucher auch weiterhin kommen und nicht durch eine Baustelle irgendwie abgeschreckt werden. Das kann man aber, glaube ich, auch konzeptionell ganz spannend umsetzen. Also es hat ja auch immer so zwei Seiten. Das ist sicher auch nochmal eine Herausforderung auch für die tägliche Arbeit. Bin ich gespannt.
Klar, also das beschäftigt uns jetzt natürlich schon sehr stark. Wie gehen wir dann damit um? Jetzt sind wir so in der Vorbereitungsphase, wo dann einfach auch seitens der Architekten, und das ist ja jetzt nicht nur der klassische Hochbauarchitekt, sondern die Landschaftsarchitekten sind ja da auch mit im Spiel, wo wir jetzt die Rahmenbedingungen uns so gegenseitig praktisch abgrenzen. Und daraus werden wir dann, das wird im zweiten Halbjahr entsprechend stattfinden, unsere Schlüsse ableiten und sagen, was können wir jetzt quasi anbieten, wie lenken wir die Besucher oder worauf lenken wir die Besucher dann primär. Wir haben ja letztes Jahr den historischen Weinkeller zur Dauerausstellung dazugeschlagen, haben ja dort diese Ausstellung über diese 2000 Jahre Arenenberger Wein gemacht. Oder Wein am Bodensee dann insgesamt. Und es kann gut sein, dass wir uns vielleicht dann für diese Übergangszeit mal etwas mehr in Richtung Kapelle und in Richtung Weinkeller, also Richtung See orientieren und dafür die Südseite eher etwas rauslassen. Aber das muss man dann sehen. Da sind wir, wie schon gesagt, gerade in der Abklärung drin. Wein insgesamt für den Arenenberg natürlich ein ganz spannendes Thema. Absolut. Oder für die gesamte Seeregion eigentlich ein ganz spannendes Thema, aus dem man noch viel, viel mehr machen kann, als das wir bisher draus gemacht haben. Es gibt also einige Ideen, die man da problemlos machen kann. Und wie schon gesagt, das könnte man jetzt auch mit dem Weinthema oder wie auch immer machen.
Wir sind leider schon am Ende der Folge. Und bei jeder Folge gibt es mein persönliches Abschlussritual mit meinem Gast. Ich beginne einen Satz und würde Sie bitten, den Satz spontan zu vervollständigen.
Dann bin ich ja mal gespannt.
Ja. Was mich als Museumsdirektor und als Mensch noch reizen würde, wäre?
Die Geschichte der Familie Bonaparte am See fertig zu schreiben.
Wie lange würden Sie dafür brauchen? Was schätzen Sie?
Wenn ich dranbleiben würde, sicherlich 3 Jahre, aber Sie bleiben ja nie an was dran. Weil auch nach einer Pensionierung haben Sie ja noch einen Garten und so weiter und so weiter. 5 Jahre.
Okay. Gut.
Aber dann kommt wieder irgendjemand und sagt, hier ist mein Familienarchiv. Und dann sitzen Sie da und finden das ganz spannend. Oder ein neuer Liebesbrief an Louis taucht auf und denken, toll, aber eigentlich habe ich es anders vorgesehen und dann fangen Sie wieder von vorne an.
Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Vielen es Dank. Klappt, wann auch immer. Ich glaube, die Chancen stehen gut, so wie Sie mir da gegenüber sitzen, dass Sie da noch lange Freude dran haben und noch viele interessante Dinge entdecken und den Menschen mitteilen. Vielen Dank fürs Dasein, vielen Dank für die spannenden Einsichten in den Arenenberg, in Ihre Arbeit, in das, was passiert, in die Forschung. Und ich hoffe, ganz viele Menschen hören diesen Podcast und haben Lust, den Arenenberg zu entdecken, neu zu entdecken, wiederzukommen. Und ich wünsche Ihnen einfach ganz, ganz viele Besucher einen guten Umzug. Und bleiben Sie so, wie Sie sind, weil es macht große Freude, sich mit Ihnen über diese Dinge zu unterhalten. Herzlichen Dank.
Ich danke ganz herzlich für die Einladung und für die guten Wünsche. Wir bleiben dran.
Herzlichen Dank allen, die unseren Podcast Wachs und Gäste hören. Bitte unbedingt weiterempfehlen, ganz viel teilen und was uns immer sehr freut, natürlich auch abonnieren. Vielen Dank.